Erster Teil vom Gottesdienst haben wir uns um die Zukunft gekümmert, oder? Mit dem Leo. Jetzt gehen wir ein paar hundert Jahre zurück zum Jan Hus. Eselsbrück ist vielleicht der Vater vom Leo, heisst auch Jan. Es geht heute auch wieder um den Jan Hus. Das ist das Bild, das man da vorne sieht, und wenn er wüsste, dass wir sein Bild da aufgehängt hätten, würde er sich wahrscheinlich im Grab umdrehen. Wenn er diesen Grab bekommen hat. Aber dazu später mehr. Der Jan Hus ist ein Tschechischer, in der heutigen Tschechei, früher in Böhmen, so gilt als Nationalheld dort. Und in der Bibel steht, dass wir von vielen Zeugen umgeben sind, aus einer Zeitgeschichte heraus. Und dass die uns helfen sollen, in unserem Lauf, wo wir dran sind, unterwegs zu bleiben und mutig zu sein. Der heutige Blick, den man auf den Jan Hus richtet, ist ein Blick auf eine Person, die sehr hell geleuchtet hat. Er ist wahrscheinlich der wichtigste Vorläufer von Martin Luther, von der Reformation. Und sein Vorbild soll uns auf unserem Weg ermutigen. Der Hus ist im Jahr 1369, also im späten Mittelalter, in Husinec in Böhmen, im heutigen Tschechien, geboren. Er wächst in sehr bescheidenen Verhältnissen auf. Sein Vater war Fuhrmann. Und er selber hat als Sänger und Ministrant ein bisschen Sachgeld verdient. Als junger Mann ist er nach Prag gezogen und hat dort an der Universität studiert. Und hat das Grundstudium bestehend aus den Fächern Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie, die sieben Fächer, 1396 abgeschlossen. Anschließend hat er Theologie studiert und ist im Jahr 1400 als zum Priester geweiht worden. Anschließend hat er auch an der Universität in Prag Vorlesungen in der Theologie gehalten und ist dann zum Dekan der Philosophischen Fakultät geworden und später zum Rektor dieser Universität ernannt. Daneben hat er Priestertätigkeit an der Bethlehemkapelle übernommen. Dort hat er jährlich 200 Predigten gehalten, also jede Woche etwa 4. Aber nicht auf Latinisch, wie es üblich war, stets mal, sondern in Tschechisch, damit das einfache Volk ihn hat verstehen konnte. Seine Gegner haben ihn aus dem Grund beschuldigt, dass er das Volk aufwiegle. Die 3000 Zuhörer fassende Kapelle ist unter seiner Leitung rasch gefüllt worden. Vor allem ist es zum Sammelbecken geworden von reformorientierten und nationalbewussten Kreisen. Der Hus hat auch ein Vorbild gehabt, und so hat er nach dem Vorbild vom englischen Kirchenkritiker John Wycliffe, der 40 Jahre vor ihm gelebt hat, hat er predigt. Und der John Wycliffe, der hat heftige Kritik am weltlichen Besitz der Kirche, am Ämterkauf und am Ablasshandel geübt. Originalton John Wycliffe: Die Kirche hat kein Recht auf weltliche Macht, den Zehnten und Landbesitz. Sie hat kein Recht auf ihren Besitz, der halb England ausmacht. Es war eine Zeit, in der die Kirche und die weltliche Macht sich so das Land geteilt hat, etwa halb-halb. Sie hat ihn weder verdient noch erworben. Die Priesterschaft soll nur von Almosen leben. Der Wycliffe hat die von den Päpst, Kardinal und Bischof geführte Kirche als hierarchische Institution abgelehnt. Nach seinem Verständnis soll Kirche eine Gemeinschaft von Menschen sein, wo einzig und allein Jesus Christus als ihres Haupt haben. Der Hus soll später mal gesagt haben: Es ist genug, dass ein jeglicher Mensch in seinem Herzen Gott bekennt. Er dachte damit, will ich sagen, das ganze Brimborium ringsum braucht es gar nicht. Auch in seiner Heimatstadt oder in der Stadt, wo er gelebt hat, in Prag, ist der sittliche Zerfall von einer tief gespaltenen Kirche sichtbar gewesen. Damals hat es 70 Kirchen in Prag und etwa 20 Klöster. Wie auch an anderen Orten haben sich auch in Prag die Kleriker vermehrt wie Küngel. So dass 29'000 Prager unwillig Für 1200 Kleriker müssen aufkommen. Verhältnis 24 zu 1. Bürger, Kleriker. Gegen diese Missstände hat der Haus eben predigt. Ein Zeitgenosse bezeugt, in seinen Predigten bekämpft er hier standhaft Heuchelei, Pomp, Habsucht, Schwelgerei, Ämterkauf und andere Sünden des Klerus. Die Bibel war für ihn die Grundlage und aus dem heraus hat er die herrschende Ungerechtigkeit angeprangert. Ich möchte das auch mit einem Zitat von Jan Hus belegen, wo er sagt, ihr könnt es morgen mitlesen, die Bibel ist ganz wahr und hinreichend zur Seligkeit des Menschengeschlechts. Der Spiegel, durch den wir unser ganzes Leben regulieren müssen. Alle religiöse Wahrheit ist in der Schrift enthalten. Die Schrift ist auch eine lebendige Sache, die durch sich und wahrhaft spricht. Ein Buch des Lebens, das durch sich richtet. Und so schenke ich in Demut der Heiligen Schrift Glauben. Das ist, dass sie geglaubt werden müsse und so will ich alles, was in der Heiligen Schrift gesagt ist, halten und glauben, solange in mir Atem ist. Jan Hus. Zur damaligen Zeit, und da muss man sich immer wieder vor Augen führen, ist Studium von der Bibel nur denen vorbehalten, die Latinisch können. Das war ein Priesterstand damals. Der Hus hat aber in Tschechisch predigt, sogar dann, wo es ihm der Papst, der Alexander V., längstens verboten hat. Der Hus ist ein Vorbild für einen frischen und lebendigen Glauben. Unmittelbar aus Gottes Wort. Auch wir dürfen uns nicht auf Traditionen verlassen, sondern brauchen einen persönlichen Zugang. Früher hat es die sogenannte stille Zeit gegeben. Und unsere Väter haben gesagt, no Bible, no breakfast. Also wenn wir nicht zuerst in die Bibel gelesen haben, dann essen wir auch kein Morgen. Heute fehlt uns vor lauter Freiheit manchmal der lebendige Zugang zu der Bibel. Ich möchte still lesen, also in Jeremia 15, Vers 16, wo Jeremia beschreibt, was ihm Gottes Wort bedeutet. Dort steht, deine Worte sind mein Leben. Der Luther übersetzt, deine Worte ist meine Speise. Ich freue mich von Herzen, wenn du mit mir redest, denn ich gehöre ja dir, Herr, du Allmächtiger. Ich glaube, das ist der erste Punkt, den wir vom Jan Hus lernen können. So der lebendige, der persönliche Zugang zu Gottes Wort, der direkte Zugang zu Gottes Wort. Und wie wichtig das der ist. Wie viele andere Kirchenkritiker auch aus von seiner Zeit, hat der Hus am sittlichen Zerfall von einer tief gespaltenen Kirche gelitten. Seit der Doppelwahl 1378 hat es zwei Männer gegeben, die sich als Nachfolger von Petrus bezeichnet haben. Der eine residiert und kassiert in Rom, der andere in Avignon. Das Konzil von Pisa 1409, also erst etwa 30 Jahre später, hat dem Problem seine Abhilfe geschaffen und sie haben einen neuen Papst gewählt, den Alexander V. Aber die beiden anderen sind nicht erschienen und sind darum auch nicht zurückgetreten. Von jetzt an haben drei Päpste und ihr ganzes Entourage durch die abendländische Gesellschaft finanziert werden. Wie es nur um Macht und Geld gegangen ist, ist samt vom Papst zur Farce geworden, zum Bluff, zu einer Irreführung. Und die drei Päpste sind mehr oder weniger Spielbälle von der europäischen Monarchie gewesen. Leidenschaftlich hat sich der Hus dafür eingesetzt, dass die Kirche nach dem Vorbild vom Neuen Testament soll reformiert werden. Und wieder Kirche fürs Volk wird. Und folgendermaßen hat der Kleriker angeprangert. Er hat gesagt, die Priester predigen wohl gegen unsere Unzucht und unsere Laster, aber von den Ihrigen sagen sie nichts. Also ist es entweder keine Sünde oder sie wollen das Privilegium haben. Im Gegenteil, wenn der Papst und die Kardinäle ihren Beruf nicht erfüllen, wenn sie, anstatt ihren erhabenen Vorbildern nachzustreben und die Nachfolge Christi allein im Auge zu haben, vielmehr ihren Sinn um ihr Streben auf weltliche Dinge richten, wenn sie in Kleiderpracht, in prunkvollen Aufzügen, in übertriebenem Aufwand selbst den Laien es zuvor tun wollen, wenn sie durch Habgier und Ehrsucht den Gläubigen Anstoß geben, dann sind sie nicht Nachfolger und Stellvertreter Christi. Der Hus hat den Kleriker angeredet, dass sie Wasser predigen und Wein trinken. Das, was sie vorgeben zu tun, das tun sie nicht. Der Hus brandmacht ihre Scheinheiligkeit und ihre Doppelmoral, die ganz im Gegensatz steht zu einer persönlichen Integrität. Es besteht ein Widerspruch zwischen den geäußerten und den gelebten Werten. Der Hus setzt sich vehement für ein authentisches Christsein ein und ist auch darin ein Vorbild. Sein Glaube gründet auf dem Fundament der Bibel und im Alltag setzt er das um. Nicht ohne Fehler, aber mit Leidenschaft. Es geht auch nicht darum, dass Menschen keine Fehler machen oder dass Christen keine Fehler machen. Es geht darum, dass wir mit Leidenschaft unterwegs sind mit dem Gott. Und die Frage an uns ist da an dieser Stelle ganz sicher, stimmt das, was ich vorgibt zu leben, mit dem, was ich tatsächlich lebe, überein? Letzte Woche haben wir es einmal davon gehabt, dass ich ja so einen schönen Arbeitsweg von Dürrenäsch auf Seon und der kürzeste Weg, der geht über Retterschwil, Schlüpfli ab, genau zu dem Haus hin. Dummerweise hat es jetzt einiger Zeit dort ein Fahrverbot. Und dann habe ich so gesagt, also in dieser Runde, habe ich so gesagt, ja, also als Pfarrer von dieser Kirche wäre es wahrscheinlich nicht so gut ankommen, wenn ich regelmäßig dort durchfahre. Ausser, wenn ich vor dem 6 bin, muss da sein, dann fahre ich dort runter. Und habe dann gemerkt, oder? Es ist dann für mich so ein bisschen selber die Frage aufgekommen, wie lebe ich denn, wenn niemand hin schaut? Spielt es denn keine Rolle? Das ist jetzt ein harmloses Beispiel, finde ich. Es gibt andere Bereiche, wie lebe ich, wenn niemand hin schaut? Wie lebe ich vor dem 6? Wenn alle anderen noch schlafen, sozusagen. Jesus hat das ganz stark angeredet, auch der Pharisäer dort mal, der führende Schicht bei den Juden, und hat ihnen gesagt, sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben. Voller Missgunst und Maßlosigkeit. Auch da wieder, die Diskrepanz zwischen äußerem Schein und innerem Sein. Wo die Kirche sich gewehrt hat und die Freiheit von seiner Lehre eingeschränkt hat, ist der Hus vom Reformer zum Revolutionär geworden. Der Papst Alexander V. hat die tschechische Volkspredigt verboten. Der Hus predigt weiter auf Tschechisch. Der Papst hat gefordert, alle Bücher vom Wycliffe müssen verbrannt werden. Der Hus behaltet seine geliebten Schriften und sagt, einem irrenden Papst Widerstand leisten, ist so viel wie dem Herrn Jesus Christus gehorchen. Daraufhin ist in Rom gegen den Hus eine Kurie eröffnet worden. Trotz dem Verbot predigt er eben weiter und wird dann aber exkommuniziert, das heisst aus der katholischen Kirche ausgeschlossen. Das hat auch bedeutet, dass er keinen Kontakt mehr dürfen haben mit anderen Menschen von dieser Kirche. Aber seine Anhänger, die haben die Vollstreckung verhindert und drei von ihnen sind hingerichtet worden. Die meisten Prager haben mit dem Hus und den Reformanhängern sympathisiert. Und der König Wenzel, der steht mal der König von Böhmen, der hat sie aus politischen Gründen beschützt. Er war ein ganz schwacher König. Er hat immer das gemacht, was ihm gerade am meisten genützt hat. Ein Opportunist, sozusagen. Aber Karten sind ganz neu gemischt worden, wo in Prag Ablasshändler auftaucht sind und ihre Freibrief vom Fegefeuer feilboten haben. Der römische Papst hat nämlich einen Kreuzzug gegen den Papst in Pisa auf dem Plan gehabt. Und dafür hat er Geld gebraucht, um ein Heer anzuhören. Ein Haus hat in dem Handel eine doppelte Schande angesehen und hat sich König Wenzel wissen lassen. Weil aber der König Wenzel an dem Ablasshandel beteiligt, finanziell beteiligt war, hat er ihm die schützende Hand entzogen. Und jetzt hat der Haus auf Befehl vom König Prag müssen verloren. Aber er hat an anderen Orten weiter seine Botschaft verkündigt und vor allem den niederen Adel und das einfache Volk sind von seiner Auslegung von der Bibel angetan gewesen. Weil viele von diesen Leuten, die haben gelitten unter diesen steuerbefreiten Wirtschaftsbetrieben der Klöster. Die mussten keine Steuern müssen zahlen, die Wirtschaftsbetriebe der Klöster. Und das hat bedeutet, dass ganze Gesellschaftsschichten ruiniert worden sind. Darum haben die Bauern und die Handwerker immer mehr rebelliert gegen die Obrigkeit. Die führenden kirchlichen und weltlichen Menschen, damals die Könige, Kaiser und die Päpste und Kardinäle, haben tatsächlich angefangen, über Veränderung nachzudenken und haben aus dem Grund das Konzil einberufen in Konstanz am Bodensee. 1414 bis 1418, 4 Jahre lang ist das Konzil gegangen. Und so ein Konzil, das ist mir ganz neu bewusst worden, das war eine riesige Geschichte gewesen. Konstanz hatte damals 6'000 Einwohner gehabt. Während diesen 4 Jahren ist die Bevölkerungszahl aufs Doppelte angewachsen. Eine Besucherliste. Papst Johannes mit 27 Kardinälen und 4 Patriarchen, 49 Erzbischöfe, 339 Bischöfe und 332 Äbte. Ebenso sind 28 Könige und weltliche Fürsten da gewesen. 78 Grafen. Dazu sind 3'000 Beamte gekommen, Dienstmänner und Personal, damit es den hohen Herren an nichts fehlt. Dazu 516 Gaukler, damit sie trotz den politischen Ränken, die sie hier machen mussten, bei guter Laune geblieben sind. Und um triebhafte Übergriffe auf ehrbare Bürgerfrauen zu verhindern, 718 Dirnen und öffentliche Mädchen. Was die Reformer als Hauptproblem gehalten haben, der Ablasshandel und die ganze Kommerzialisierung vom Heilswesen, also der Geschäftemacherei mit dem Heil, ist nicht verurteilt worden in diesen 4 Jahren. Sondern die Reformer selber. So ist es gekommen, dass sich das Konzil im Wesentlichen mit der Spaltung der Kirche beschäftigt hat und mit dem Jan Hus. Aber die Konzilsherren haben den böhmischen Reformbewegung nicht unbedingt einen Märtyrer offerieren. Darum haben sie ihm Gnade angeboten, wenn er wieder rufen tut. Weil sie haben die Eindruck, wenn die einen Märtyrer haben, dann wird es so viel. Dann geht etwas los hier in Böhmen. Aber der Jan Hus sagt: Ich will nicht lügen angesichts Gottes noch gegen mein Gewissen und die Wahrheit handeln. Ich kann auch die vielen Menschen nicht enttäuschen, denen ich gepredigt habe. Ich will nicht widerrufen. Ist das religiöser Fanatismus? Habe ich mich gefragt. Der religiöse Fanatismus, wo die ganze Welt heutzutage so darunter leidet, vor allem im Nahen Osten, aber auch da, im Terrorismus. Ich glaube, der grosse Unterschied ist der, dass sich der Hus inspiriert von der Bibel und sein Gewissen gegen die Missstände von seiner Zeit eingesetzt hat. Unter denen das Volk gelitten hat. Dafür hat der Hus keine Gewalt eingesetzt und hat auch ohne Herrschaftsansprüche gekämpft. Ganz nach Matthäus 20, 25 bis 28, wo Jesus es ein bisschen vorgegeben hat, wie dass wir uns für die Wahrheit einsetzen sollen. Dort steht: Doch Jesus rief sie und zu sich und sagte: Ihr wisst, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave werden. Der Menschensohn, gleich Jesus, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist das Motto. Auf dem Haus gsi. Schließlich ist der Jan Hus am 6. Juli 1415 Das ist vor kurzem, hast 600 Jahre begangen worden. Übrigens in Konstanz gibt es ganz gute Ausstellungen und Museen zu dem Thema, wo es sich lohnen mag schauen. Auch wegen dem Jahnhaus, aber auch wegen dem Bodensee dort. Nach der Urteilsverkündigung ist Degradation erfolgt und da ist er ausgeschlossen worden aus dem geistlichen Stand und ist jetzt der weltlichen Gewalt unterstellt gewesen. Er musste seine Priesterkleidung abtun, bevor man ihn am Henker übergeben hat. Dafür hat er Papiermütze auf den Kopf gesetzt bekommen, bemalt mit Teufeln und dem Wort: Dieser ist ein Ketzerführer. Man hat ihn zum Scheiterhaufen geführt vor der Stadt und hat ihn an den Pfahl angebunden. Wo das Holz angezündet worden ist und der Wind in Flammen ins Gesicht geschlagen hat, kann er noch zweimal singend flehen: Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Um eine spätere Reliquienverehrung zu verhindern, ist seine Asche in den Rhein gestreut worden. Die grosse Gefahr war, dass der Haus als Märtyrer auch über seinen Tod heraus Reformbewegungen anfachen konnte. Also er hat kein Grab bekommen, sondern seine Asche ist im Rhein verteilt worden. Der Haus war bereit, für seinen Glauben als Märtyrer zu sterben. Vielerorts ist der Preis für den Glauben an Jesus Christus heute genau der gleiche. Nicht so bei uns. Und dann müssen wir uns immer die Frage stellen, was darf uns der Glaube kosten? Geht es mir nur darum, dass es mir ein bisschen besser geht? Oder bin ich bereit, mein Leben für meinen Gott einzusetzen? Früher in Rom, unter der römischen Herrschaft, hat es so ein grosses Becken gegeben, wo alle, die vorbeikommen sind, haben müssen so ein paar Weihrauchkrümel hineinwerfen. Und hat damit bekannt, dass der Kaiser ihren Gott ist. Trotzdem hat es auch recht viele Christen in der Stadt gegeben und auch die haben sich dann die Frage müssen stellen: Bin ich bereit, die Krümel in das Becken hineinzuwerfen? Oder gehe ich, um meinen Gott zu verleugnen? Oder mache ich es einfach nicht? Und die Frage, habe ich den Eindruck, die müssen wir uns alle immer wieder stellen. Was darf es kosten? Jesus sagt einmal an einem Ort: Wer mir nachfolgen will, der soll sich selber verleugnen. Das heisst nicht im Minderwertigkeitskomplex verschwinden, sondern es bedeutet, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Das bedeutet, Gott auf dem Thron von seinem eigenen Leben zu haben. Und das kostet etwas. Vor seiner Verbrennung soll der Hus gesagt haben: Heute bratet ihr eine Gans. Haus heisst auf Deutsch Gans. Aber aus der Asche wird ein Schwan entstehen. Das ist später auf den Luther gedeutet worden und darum ist der Luther, Martin Luther, der Reformator, oft als Schwan dargestellt worden. Am Haus in Hinrichtung hat nicht das bewirkt, was sich die oberen Führer erhofft haben, sondern hat schließlich zu den verheerenden Hussitenkriegen geführt, wo Rom zusammen mit den Habsburgern 20 Jahre lang gemeinsam gegen die tschechischen Protestanten gezogen sind. Damit ist aber auch der Boden für eine spätere Reformation gelegt worden. Der Hus gilt als der wichtigste Wegbereiter der Reformation. Mit viel Einsatz hat er sich dafür eingesetzt, dass das Volk die Bibel in Tschechisch lesen konnte. Dabei hat er ähnlich sprachbildend gewirkt wie der Luther. Also hat sozusagen eine Grammatik entwickelt, die nachher auch ansonsten gebraucht werden konnte. Das Leben vom Haus hat nicht nur kirchlichen, religiösen Einfluss aufs Land gehabt, sondern auch politischen und gesellschaftlichen. Der Haus hat ganz entscheidend das tschechische Nationalbewusstsein gefördert. Der Glaube an Jesus Christus auf der Grundlage der Bibel hat nicht nur eine private, religiöse Dimension, sondern immer auch eine öffentliche. Ein Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, der Robert Aumann, hat einmal gesagt: Das Studium der Tora sind die ersten 5 Bücher Mose, hat Israel zu einer feinen und ausgezeichneten Nation gemacht. Ich möchte nicht politisieren heute Morgen. Ich möchte nicht bewerten, wie Israel in der Landschaft steht, politisch. Aber interessant ist es ja schon, wenn wir das jüdische Volk anschauen. Es gibt kein Land, das so viel Patent anmeldet wie Israel. Es gibt, ganz Europa hat zusammen etwa gleich viele so Start-up-Firmen wie Israel alleine. Und kein Land hat so viel Nobelpreis gewonnen im Verhältnis zur Bevölkerung wie Israel. Gerade letzte Woche habe ich gehört, dass in einer Universität in Haifa eine revolutionäre Krebsbehandlung entdeckt wird. Und zwar sollen die Krebszellen dazu gebracht werden, sich selber zu zerstören, ohne zusätzliche Medikamente. Ich finde es ganz spannend, auch die Grundlage, die er sagt, das Studium der Tora hat Israel zu einer feinen und ausgezeichneten Nation gemacht. Ich glaube, dort, wo wir unser Leben, unsere Politik auf die Grundlage der Bibel stellen, dort verändert sich etwas zum Positiven, zum Guten. Die Bibel ist gut für das Leben und die Welt allgemein. Nicht nur für unsere persönliche Spiritualität. Darum sollen wir uns mit dem Gewicht von unserem ganzen Leben leidenschaftlich für die Wahrheit einsetzen. Ich möchte noch beten. Ich möchte von ganzem Herzen danken, sagen, Vater im Himmel, für das Vorbild von Jan Hus. Ich möchte dir danken, sagen, dass er alles für die Wahrheit gegeben hat. Ich möchte dir danken, sagen, dass er auch in dieser Welt, wo so viel schiefgelaufen ist, wo so viele Missstände sind, so viel Ungerechtigkeit, dass er dazu beigetragen hat, dass sich etwas hat verändern durfte, zum Guten. Vor allem auch für das einfache Volk. Herr, lass uns inspirieren vom Jan Hus. Inspirieren in dem Sinn, dass wir auch das Wort, dein Wort, als Grundlage für unserem Leben annehmen können. Dass wir einen persönlichen Zugang bekommen zu deinem Wort. Und dass sich bei uns im persönlichen Leben und um uns herum vieles verändern darf. Zum Guten, zum Positiven. Danke auch für den Preis, den er bereit war, zum Zahlen. Und ich möchte dich bitten, Herr, für unser eigenes Leben, dass es nicht immer nur um den eigenen Gewinn geht, um das eigene Wohlsein, um den eigenen Wohlstand, sondern dass wir unser Leben können für die echte Wahrheit einsetzen. Amen.